ARD. Ein wolkiger Frühlingsmorgen 1944. Assisi, Italien. Trento Brizzi sitzt im Laden seines Vaters Luigi, direkt bei der Basilika Santa Chiara. Es ist eines der vielen kleinen Bütchen in Assisi, in der Pilger Madonnenstatuen, Kruzifixe, Medaillen, Schnitzereien und was das Wallfahrtsherz sonst noch begehrt, kaufen können. Was den Laden der Brizis jedoch besonders macht, ist die Druckerpresse im hinteren Teil des Ladens. Dort ist Trento in seine Arbeit vertieft, wie so oft. Es ist keine Geburtstagskarte, kein Kondolenzbuch. Es ist ein gefälschter Ausweis für einen verfolgten Juden, der sich irgendwo hier in Norditalien versteckt. Sein Vater Luigi hat nie gewollt, dass Trento in die Geschichte reingezogen wird. Heimlich hatte er die ersten Ausweise hergestellt. Doch Trento fand schnell raus, was Luigi tat. Sobald er verstanden hatte, worum es geht, half er seinem Vater. Nie wird er den ersten Ausweis vergessen, den er gefälscht hatte. Mit ein paar raffinierten Kniffen und ein paar vertauschten Buchstaben hatte er aus Enrico Maiconica, einem jüdischen Geflüchteten aus Triest, Enrico Martonara gemacht. Einen unbescholtenen Italiener aus Caserta in Süditalien, der sich nun wieder öffentlich bewegen konnte und in der Lage war, Norditalien zu verlassen. Und damit den Terror der Deutschen, der Nazis. Deren Niederlage gegen die Alliierten zeichnet sich zwar immer mehr ab, doch Norditalien halten die Nazis seit 1943 eisern besetzt. Mit einem Mann als Marionette an der Spitze, der wenige Monate zuvor schon entmachtet worden war, Benito Mussolini. Seither geht es den Juden in Italien noch schlechter als zuvor. Sie sind nicht mehr nur Bürger zweiter Klasse. Sie sind dem Tod geweiht, wie Millionen anderer Juden in Europa. Wo immer die Nazis jüdische Italiener oder Geflüchtete aufgreifen, deportieren sie sie oder bringen sie direkt an Ort und Stelle um. Luigi und Trento Brizzi sind Teil einer Untergrundorganisation, die das verhindern will. Sie wird vom Erzbischof von Florenz gesteuert, Elia Dalla Costa. Dem Mann, den Bartali viele Jahre zuvor nach dem Tod seines Bruders kennengelernt hatte. Dalla Costa kennt die Verstecke hunderter, tausender Juden in ganz Norditalien. Und er weiß, dass sie seit der Schließung der Grenzen Richtung Schweiz kaum noch eine Möglichkeit haben, Italien zu verlassen. Deshalb installiert er einen Fälscherring für Ausweispapiere. Und der Mittelpunkt dieses Rings ist das kleine Bütchen von Luigi und Trento Brizzi. Hier werden die Ausweise hergestellt. Hier werden aus Juden Katholiken und aus Todgeweihten Lebende. Zumindest so lange.
Buongiorno. Guten Tag.
Trento Brizzi schreckt hoch. Verdutzt schaut er von der Druckerpresse auf. In die Gesichter zweier deutscher Soldaten. Dann ergreift ihn die Panik, als er merkt, der Vorhang, der den vorderen vom hinteren Ladenteil trennt, er ist offen. Vor ihm liegt ein halber Stapel Ausweise. Ganz offen. Und er kann nichts tun. Das war's, denkt er. Ich bin verloren. Sie haben mich erwischt. Trento steht auf und geht auf die Soldaten zu. Er erwartet, verhaftet zu werden und in ein paar Tagen auf einem Feld verscharrt zu werden, mit einer Kugel im Kopf. Doch als er sich Schritt für Schritt nähert, merkt er allmählich, dass keiner der Soldaten Anstalten macht, die Ausweise zu beschlagnahmen oder ihn abzuführen. Stattdessen stammelt einer der beiden in gebrochenem Italienisch vor sich hin.
Könnten wir das Bild der Santa Clara kaufen?
Wie bitte?
Mit zittrigen Händen schließt Trento den Vorhang, um die Druckerpresse zu verdecken.
Bilder der Santa Clara. Für meine Frau.
Ach so. Ja klar. Schauen Sie mal hier. Wir haben eine große Auswahl.
5 Minuten später verlassen die Soldaten seinen Laden als glückliche Kunden mit 2 Schnitzereien der heiligen Santa Chiara. Trentos Puls entspannt sich ein klein wenig. Doch wirklich ruhig wird er nicht. Immer wieder ist es in den letzten Monaten zu brenzligen Situationen gekommen. Doch so knapp war es noch nie. So unvorsichtig war er noch nie. Wie hatte er nur den Vorhang offen lassen können? Trento denkt an seine Familie, seine Frau und Kinder, an all das, was er seit Monaten tagtäglich riskiert. Er kann nicht mehr. Er möchte das nicht mehr. Es ist zu viel. Er entscheidet sich, zu Pater Rufino Nicacci zu gehen, dem Ordenspriester des San Damiano-Klosters. Er ist derjenige, der den Widerstand in Assisi im Auftrag des Bischofs von Florenz organisiert. Trento versteckt die Ausweise, schließt die Türe und verlässt den Laden. Er läuft einen Hügel hinauf, durch eine wunderschöne Zypressenallee Richtung Kloster. Dort angekommen, bittet ihn ein Mönch zu warten. Pater Nicacci hat Besuch. Und so schlendert Trento durch den Klostergarten und wartet auf seine Audienz. Als er um eine Ecke biegt, sieht er Pater Nicacci. Er spricht mit einem jungen Mann. Dunkle Haare, nach hinten gekämmt. Große, markante Nase.
Ich glaube, ich kenne diesen Mann. Moment mal, das ist doch... Ist das nicht...
Doch bevor Trento den Mann noch genauer unter die Lupe nehmen kann, hat sich die Gestalt schon aufs Rad gesetzt und die Klosteranlage verlassen. Stattdessen läuft Pater Nicacci auf ihn zu.
Trento, mein Guter, was führt dich zu mir?
Trento ist noch nicht bereit zu sprechen. Er denkt immer noch über den Mann nach. Und dann fällt es ihm ein.
Pater, war das...
Ja, Trento, das war der große Gino Bartali. Aber um unser aller Willen, verrate das bloß niemandem.
Wenig später sitzt Trento mit Nicacci in seinen Gemächern und erfährt, wer in den letzten Monaten viele der Dokumente ausgeliefert hat, die er in seinem Laden gefälscht hat. Gino Bartali. Der Gino Bartali. Giro-Gewinner, Tour de France-Sieger, einer der größten Stars des Landes.
So, aber jetzt zu dir, Trento. Wie läuft die Arbeit an der Druckerpresse?
Trento ist überwältigt. Eigentlich wollte er aussteigen. Doch die Begegnung hat etwas verändert.
Gut, gut. Bitte richten Sie Bartali aus, dass er bald mit noch mehr Ausweispapieren durch die Gegend strampeln muss. Sagen Sie ihm, dass er gut trainieren soll.
Etwas verdutzt schaut Pater Nicacci Trento Brizzi hinterher, wie er grinsend sein Anwesen verlässt. Später wird Brizzi sagen,
der Gedanke, Teil einer Organisation zu sein, die einen Champion wie Gino Bartali zu den ihren zählt, erfüllte mich mit so großem Stolz, dass meine eigenen Ängste in den Hintergrund traten.
Willkommen bei Changemakers. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten von Athletinnen und Athleten, die weit über ihren Sport hinaus Einfluss genommen und Dinge bewegt haben. Die für etwas gekämpft und damit die Welt verändert haben. Dies ist Teil 2 der Geschichte Gino Bartali und der Kampf gegen die Nazis. Gino Bartali fährt durch die Zypressenallee den Hügel hinab. In seinem Rücken wird das San Damiano-Kloster immer kleiner. Beim Verlassen des Klosters hatte ihn ein junger Mann angestarrt. Bartali hatte versucht, sich möglichst schnell vom Hof zu machen. Hoffentlich hat er ihn nicht erkannt. Und wenn doch, dann war es bitte, bitte einer von den Guten. Seit Monaten spielt Bartali dieses Katz-und-Maus-Spiel. Seit die Nazis in Norditalien Jagd auf Juden machen und ihn Bischof Elia Dalla Costa um Hilfe gebeten hat. In dessen Widerstandsnetzwerk gehört Bartali zu den größten Trümpfen. Er ist der perfekte Kurier. Schnell und ortskundig kann er sich vielen Kontrollen entziehen. Und falls er doch mal in eine Patrouille gerät, hat er als trainingshungriger Radsportler ein gutes Alibi für die langen Distanzen, die er zurücklegt. Meistens muss er am Ende höchstens Autogramme geben. Doch das heißt nicht, dass es ihm leicht fällt zu tun, was ihm Dalla Costa aufgetragen hat. Im Gegenteil. Seit Monaten belügt er seine Frau und Kinder. Niemandem erklärt er, warum er auf einmal tagelang unterwegs ist für manche seiner Trainingsfahrten. Niemand versteht, was ihn in letzter Zeit so zynisch und verbittert hat werden lassen. Oder warum er nachts kaum noch ein Auge zumacht. Nach außen gibt Bartali immer noch den überlebensgroßen Champion. Doch innerlich ist er gebrochen. Da ist die allgegenwärtige Angst, erwischt oder denunziert zu werden. Da ist der Schmerz, seine besten Sportlerjahre an den Krieg verloren zu haben. Und da ist das Grauen vor den Taten der Nazis. Über 600.000 Menschen haben die Deutschen festgenommen. und mehr als 30.000 getötet, seit sie im September 1943 die Macht in Norditalien ergriffen haben. Es ist Terror, der in Norditalien zum Alltag wird. Auf seinen stundenlangen Radfahrten versucht Bartali, frei zu werden von den Bildern in seinem Kopf und den Ängsten in seiner Brust. Manchmal gelingt es ihm besser, manchmal schlechter. Heute, auf dem Rückweg von Assisi, eher schlechter. Nach 2,5 Stunden kommt Bartali in Terontola an. Hier macht er gerne Halt für einen Espresso am Bahnhofscafé. Doch heute ist einer der Tage, an denen er nicht ganz zufällig in Terontola anhält. Bartali stoppt an einer Brücke nahe des Bahnhofs, von der aus er die einfahrenden Züge beobachten kann. Es ist 13.30 Uhr. Er wartet auf einen ganz bestimmten Zug, der hier gleich aus nördlicher Richtung einfahren soll. Bartali weiß, dass einige Juden und Antifaschisten an Bord sind, die auf ihrer Flucht in Terontola umsteigen müssen. Als er den Zug in der Ferne erkennt, steigt er wieder aufs Rad und fährt mitten auf den Bahnhofsvorplatz zum Café. Er nimmt seine Sonnenbrille ab, die ein bisschen an eine klobige Taucherbrille erinnert. Und dann geht es auch schon los.
Hey, sind Sie nicht Gino Bartali?
Oh mein Gott,
das ist er.
Das ist Gino Bartali.
Innerhalb kürzester Zeit hat sich eine Menschenansammlung um Bartali gebildet. Zwar konnte er seit Ausbruch des Krieges keine großen Rennen mehr fahren, doch seine Popularität ist immer noch riesig. Und gerade jetzt freuen sich die leidgeplagten Menschen, einen italienischen Helden zu sehen. Bartali hasst dieses Bad in der Öffentlichkeit. Doch es ist effektiv. Denn die Soldaten vor Ort widmen ihre Aufmerksamkeit ganz Bartali und der Menschentraube um ihn herum. Während er Hände schüttelt und Autogramme gibt und die deutschen Wachposten ablenkt, schlüpfen im Hintergrund hastig einige Menschen aus einem gerade eingefahrenen Zug in einen anderen. Es sind die geflüchteten Juden. Sie sind der Freiheit in Süditalien jetzt einen großen Schritt näher. Was Bartali noch nicht ahnt, seine eigene Freiheit wird er nur wenige Wochen später verlieren. Mitten in Florenz, in der Via Bolognese 67, steht ein Sandsteinhaus. 5 Stockwerke hoch, ein prächtiger Bau, typisch für die Gegend, in der vor allem Geschäftsleute, Anwälte und andere Wohlhabende leben. Vor dem Krieg bestand dieses Haus aus luxuriösen Apartments. Doch mittlerweile hat es einen anderen Zweck und einen Spitznamen. Villa Trista, das traurige Haus. Es ist 1944. Die Villa Triste ist das Hauptquartier der Banda Carità, einer Gruppe italienischer Faschisten, die mit den Nazis kollaborieren. Die Banda ist eine Mischung aus Geheimpolizei und Miliz. Willkürlich verhaftet, foltert und tötet sie Menschen, die sie für politische Gegner oder jüdisch hält. An der Spitze der Gruppe steht der Mann, nach dem sie benannt ist, Mario Carità. Carità ist ein glühender Faschist und ein Bewunderer des NS-Regimes. Sein großes Vorbild ist Heinrich Himmler, der Chef der Gestapo und der SS. Der Mann, der die Errichtung und Organisation von deutschen Vernichtungslagern quer durch Europa entscheidend vorangetrieben hat. Carità versucht in Florenz, sein eigenes kleines Reich des Schreckens aufzubauen. Und das Zentrum seines Terrors ist die Villa Triste. Hier lässt Carità Verdächtige einsperren. Hier lässt er sie verhören und foltern. Hier lässt er sie sterben. Und hier steht Gino Bartali am Eingangstor der Villa Triste, voller Angst an einem grauen Morgen im Juli 1944. Kurz zuvor hatte er den Brief der Banda Carità erhalten. Die Einladung, sich in ihrem Hauptquartier zu melden. Seit Monaten fürchtete er diesen Moment. All seine mysteriösen Fahrten und Ausflüge. Glaubten wirklich alle, dass er so viel trainierte? Es gab ja seit Jahren keine anständigen Rennen mehr. Vielleicht hatte ihn jemand bei Carità gemeldet. Oder noch schlimmer, wusste jemand von Giacomo? Seit Monaten versteckt sich sein jüdischer Freund mit seiner Familie bei ihm im Keller. Wurde Giacomo verraten? Wird er vielleicht in diesem Moment schon deportiert? Bartalis Gedanken rasen, als er durch den Innenhof der Villa Triste schreitet. Er ist wundervoll gepflegt, Blumen säumen den Weg. Und doch erinnern sich die Menschen in der Nachbarschaft vor allem an die Schreie, die immer wieder aus den Zellen in den Kellerräumen nach oben dringen. In genau solch eine Zelle wird Bartali geführt. Es riecht nach geronnenem Blut und altem Schweiß. Unter seinen Füßen sammeln sich Schutt, Dreck und Blutflecken. Alles Teil der Inszenierung von Mario Carita. Er will seinen Gefangenen Angst machen, noch bevor ihre Vernehmung begonnen hat. Carita ist ein Sadist. Er genießt die Furcht seiner Opfer. Mit seinen Männern drückt er Zigaretten auf den Gesichtern der Gefangenen aus, zersticht mit spitzen Dolchen ihre Trommelfelle, schüttet ihnen brühend heißes Wasser in den Mund. All das, um echte Informationen oder falsche Geständnisse zu erzwingen. Wer immer noch nichts liefert, wird bis zur Unkenntlichkeit verprügelt oder schlicht getötet. Manchmal täuscht Carita Exekutionen vor, nur um seine Gefangenen zu schockieren. Dann schießt er mit seinem Revolver knapp an ihrem Kopf vorbei und lacht laut auf, wenn sie um ihr Leben wimmern. Um die Angstschreie seiner Opfer zu übertönen, lässt er Schuberts unvollendete Symphonie laufen. Bartali hat von dieser Folter gehört und von Legenden, die noch schlimmer sind. Wie versteinert sitzt er da, im Halbdunkel seiner Zelle, und wartet auf sein Ende. Auf einmal fällt ihm ein kleiner Stapel Papiere auf, rechts neben ihm. Es sind Briefe. Briefe an ihn. Bartali kann nicht sehen, von wem sie geschrieben sind und was darin steht. Was, wenn sie von Kardinal Dalla Costa und seinen Assistenten stammen? Ist der Fälscherring aufgeflogen und seine Rolle bekannt? Aus Bartalis Angst wird Panik. Und dann stürmt ein Mann durch die Tür.
Wissen Sie, was das größte Übel in diesem Land ist, Senior Bartali? Die katholische Kirche. Dieser gottverdammte Haufen Feiglinge. Plappern den ganzen Tag etwas von Gott und Güte. Heuchler. Was wir brauchen, sind starke Männer, die keine Angst haben, das Richtige zu tun. Für Italien. Für das Vaterland.
Keine Begrüßung, keine Begründung. Bartali ergreift die nackte Wut. Zum ersten Mal kann er sich ein Bild von dem Mann machen, den ganz Florenz fürchtet. Mario Carita, 41 Jahre alt, er könnte auch über 50 sein, tiefschwarzes Haar, schwere Augenlider, in denen ein kalter, herzloser Blick sitzt. Carita schäumt vor Wut und greift zu dem Stapel Briefe, die neben Bartali liegen. Er beginnt vorzulesen.
Signore Bartali, wir danken Ihnen für Ihre Hilfe. Sie haben dem Vatikan Waffen geschickt.
Was? Nein, wie kommen Sie darauf?
Tun Sie nicht so.
Ich verstehe nicht, was Sie meinen.
Ich erkenne einen Lügner, wenn er vor mir steht, Bartali. Sie haben Waffen geschickt.
Bartali überlegt fieberhaft. Es gäbe so viel, was ihm Carita hätte vorwerfen können. Seine mehrere hundert Kurierfahrten, schon eine einzige wäre genug, ihm den Tod zu bringen. Oder seine Hilfe für Giacomo. Aber Waffen? Bartali versucht zu verstehen, was hier passiert. Und dann dämmert es ihm.
Warten Sie, diese Briefe. Das sind Dankesbriefe von Kardinal Dalla Costa für meine Spenden. Ich habe Mehl, Zucker und Kaffee für Bedürftige gespendet, immer wieder. Aber doch keine Waffen. Ich weiß nicht mal, wie man schießt.
Sie lügen.
Nein, im Ernst. Ich habe nur gespendet. Mehl, Zucker und Kaffee.
Ich verstehe schon. Wie Sie wollen. Mal schauen, was Sie morgen sagen.
So wütend, wie Carita den Raum betreten hatte, stürmt er jetzt wieder heraus. Und Bartali wird zurück in seine Zelle geführt. Keine 2 Meter breit, keine 3 Meter tief. 3 Tage sitzt er dort, im Halbdunkel. Lauscht auf jeden Schritt. Hört Schreie und Wimmern. Dann wird er zu Carita gebracht, der diesmal eine Gruppe Männer bei sich hat. Und Bartali wiederholt seine Geschichte. Mehl, Zucker und Kaffee. Für Bedürftige. Wieder glaubt ihm Carita nicht. Menschen reagieren unterschiedlich, wenn ihre Worte angezweifelt werden. Manche resignieren, andere werden wütend. Und wieder andere, zum Beispiel Bartali, werden trotzig.
Wenn Sie es selbst probieren wollen, Major, zeige ich Ihnen wie. Geben Sie mir Zucker und Mehl. Wir machen ein Paket und schicken es in Ihrem Namen. Sie werden sehen, dass der Heilige Vater Ihnen ein Dankeschön schicken wird.
Bartali weiß nicht, woher er den Mut genommen hat für diese offene Provokation. Doch er weiß, dass er jetzt endgültig in Schwierigkeiten steckt. Carita läuft puterrot an. An seinem Hals schwellen die Adern noch stärker an als sonst.
Frechheit! Finden Sie das hier etwa witzig?
Carita stürmt auf ihn zu. Er will auf ihn einschlagen. Doch bevor er ihn erreicht, geht ein Mann aus seinem Gefolge dazwischen, der Bartali bisher gar nicht aufgefallen war.
Major Carita, wenn Bartali Kaffee, Mehl und Zucker sagt, dann war es Kaffee, Mehl und Zucker. Er lügt nicht.
Bartali schaut zu dem Mann auf. Es ist einer von Caritas Schergen, doch sein Gesicht kommt ihm bekannt vor. Das ist doch Olesindo Salmi. Zu Beginn des Krieges war Salmi sein Vorgesetzter gewesen. Er hatte ihm erlaubt, seinen Kriegsdienst als Kurier auszuführen, und zwar auf dem Rad. Salmi war großer Radfan und wollte, dass Bartali fit bleibt. Ausgerechnet dieser Mann stellt sich jetzt zwischen Bartali und Carita und ergreift Partei für den Gefangenen. Carita zögert kurz, dann gibt er widerwillig nach und stürmt aus dem Zimmer. Wenig später ist das Grauen vorbei. Bartali wird freigelassen. Wieder einmal haben ihn seine sportliche Brillanz und Berühmtheit gerettet. Elfter August 1944, Florenz. Giorgio Goldenberg hält sich die Ohren zu, wie so oft in diesen Tagen. Giorgio ist 12 Jahre alt. Er hat noch kein Barthaar, noch keinen Schluck Alkohol getrunken. Er war noch nie verliebt. Aber er weiß, wie Bomben, Panzer und Artilleriegeschütze klingen. Giorgio kauert in einem Kellerraum neben seinen Eltern und seiner Schwester. Seit über einem Jahr halten sie sich hier versteckt, weil sie Juden sind. Eine Flucht wollten seine Eltern nicht wagen. Deshalb erlebt Giorgio aus nächster Nähe, wie die Alliierten, die Deutschen von Süden kommend, immer weiter zurückdrängen. Seit kurzem verläuft die Front quer durch Florenz. Vor einer Woche sind die ersten alliierten Panzer aufgetaucht. Seither ist das Ende des Krieges so nah und gleichzeitig die Gefahr zu sterben so groß wie nie. Straßenschlachten, Minen, brennende Häuser. Auf ihrem Rückzug hinterlassen die Nazis eine letzte Schneise der Zerstörung. Giorgio kann diese Zerstörung hören, auch wenn er sich die Ohren zuhält. Angsterfüllt drückt er sich an seine Mutter. Doch irgendwann verstummt der Lärm. Eine Weile verharrt Giorgio noch mit seiner Familie. Dann hört er Stimmen. Kinderstimmen.
Ja, ja, die Engländer sind da! Die Engländer!
Giorgio schaut zu seiner Mutter auf. Sie kennt ihren Sohn, er muss nicht sagen, was er möchte. Nach einem kurzen Zögern nickt sie ihm zu. Sofort springt Giorgio auf und öffnet die Kellerluke und danach die Haustür. Staub liegt in der Luft und Licht blendet Giorgios Augen. Er hält sich die Hand vors Gesicht. Dann sieht er zwei Jungs über die Straße rennen. Sie lachen und winken einem Mann zu. Giorgio blickt ihn an. Es ist ein Soldat. Doch die Uniform hat er noch nie gesehen. Das muss ein Engländer sein. Es ist dieser Moment, in dem für Giorgio ganz persönlich der Krieg endet. Er will zu dem Soldaten gehen, will mit ihm reden, irgendwie. Doch was, wenn er sich täuscht? Ist es vielleicht ein verkleideter Faschist? Und wie sind die Engländer überhaupt so? Bevor Giorgio losgeht, greift er in seine Hosentasche, nur zur Sicherheit. Alles gut. Er ist da. Der Ausweis, der aus Giorgio Goldenberg Giorgio Goldini macht. Für Giorgio, seine Schwester und seine Eltern sind diese gefälschten Papiere in den letzten Monaten zu einer Art Lebensversicherung geworden. Bekommen hat er sie von einem Freund seines Vaters Giacomo. Demselben Mann, der ihn und seine Familie in seinem Keller aufgenommen und sie seither mit dem Nötigsten versorgt hat. Gino Bartali. Bartali selbst hat seinen persönlichen »Der Krieg ist vorbei«-Moment, als die Glocken des Bargello, des Florenzer Stadtpalasts, läuten. Zum ersten Mal seit 1940. 4 Jahre später, Am 25. Juli 1948 ist Bartali zurück auf der Bühne seines größten Erfolgs. Frankreich, Paris, Parc des Princes. Genau ein Jahrzehnt ist es her, dass Bartali hier triumphierte. Jetzt fährt er auf derselben Strecke, im selben Land, steht kurz vor demselben Titel. Doch er ist ein anderer Mensch, aus einem anderen Italien. Sein Land hat den Krieg überstanden, doch die Lage ist instabil. Vor wenigen Wochen hat Italien sein erstes Parlament überhaupt gewählt. Der Prozess war begleitet von schweren Ausschreitungen. Der junge Staat braucht gute Nachrichten und echte Helden. So dringend, dass ihn Premierminister Alcide De Gasperi vor einer Woche sogar anrief. Seither fährt Bartali wie ein Besessener. Und tatsächlich, er gewinnt die Tour zum zweiten Mal. Es ist der Höhepunkt seiner Profikarriere, in der er 34 Wettbewerbe gewinnt. Doch seinen vielleicht größten Titel bekommt er 13 Jahre nach seinem Tod verliehen. 2013 wird er in Israel von der internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet. Es ist die höchste zivile Auszeichnung, die der Staat Israel an Nichtjuden vergibt. Ob sich Bartali über die Ehre gefreut hätte? Bis zu seinem Tod hat er öffentlich kein Wort über seine Taten während des Krieges verloren. Nur seiner Familie öffnete er sich, vor allem seinem Sohn Andrea, auf langen gemeinsamen Radfahrten um Florenz. Stück für Stück, Kilometer für Kilometer spricht er sich auf diesen Touren von der Seele, was er so lange mit sich rumgetragen hatte. Er sagt seinem Sohn aber auch:
Die wahren Helden sind die, die gestorben sind, die verwundet wurden oder die im Gefängnis saßen. Ich bin nur ein Radfahrer. Manche Medaillen hängen an der Seele, nicht an einer Jacke.
Es dauert lange, bis die jüdische Gemeinde seine Taten anerkennt. Sie sind schlicht nicht bekannt. Erst als nach seinem Tod Dokumente auftauchen, die seine Rolle betreffen, beginnt die volle Aufarbeitung. Es wird ermittelt, dass Bartali als Teil des katholischen Widerstandsnetzwerks an der Rettung von 800 Jüdinnen und Juden beteiligt war. Als es darum geht, ob Gino Bartali den Titel des Gerechten unter den Völkern erhalten soll, gibt letztlich die große Zahl und hohe Glaubwürdigkeit der Zeugenberichte den Ausschlag. Einer der vielen Fürsprecher von Bartali ist Shlomo Pass. Er lebt mittlerweile seit vielen Jahren in Israel. Doch aufgewachsen ist er in Florenz, unter dem Namen Giorgio Goldenberg. Er sagt:
Er hat uns geholfen, obwohl er wusste, dass die Deutschen alle töten würden, die Juden versteckten. Er hat nicht nur sein Leben riskiert, sondern auch das seiner Familie. Gino Bartali ist wahrscheinlich der Grund, warum ich noch am Leben bin.
Das war Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern, Episode 3. Gino Bartali und der Kampf gegen die Nazis. Hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein, zum Beispiel in die Geschichten von Billie Jean King oder Didier Drogba. Ihr findet Changemakers in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, schreibt uns gern an changemakers@sportschau.de. Ihr findet die Mailadresse auch in den Shownotes. Am Ende der Staffel gehen wir in einer Sonderfolge auf eure Fragen ein. Die Hauptquellen, die für die Recherche dieses Podcasts verwendet wurden, findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle noch ein Hinweis zu den Szenen und Dialogen, die ihr hören konntet. Diese entsprechen in der Regel den direkten Beschreibungen von beteiligten Personen. Wenn sich keine detaillierte Schilderung oder Aufnahme finden ließ, wurden die Situationen so authentisch wie möglich für euch nachgestellt. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für alle Radsportfans. Im Tourfunk der Sportschau halten euch unsere Radsport-Experten alle zwei Wochen auf dem Laufenden zu aktuellen Rennen und Entwicklungen. Regelmäßig sind auch Fahrerinnen und Fahrer oder Funktionäre im Interview zu Gast. Und während der Tour de France gibt es nach jeder Etappe direkt die Analyse zum Hören. Auch den Tourfunk findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Changemakers ist eine Produktion des WDR für die ARD-Sportschau. Skript und Konzeption: Philipp Avunu. Recherche und Konzeption: Stefan Bodemer. Sprecherin: Henriette Schröers. Regie: Matthias Kapohl. Technik: Thomas Haumann, Benno Müller vom Hofe. Formatentwicklung Isabel von Glahn. Fact-Checking Leon Gellings. Redaktion Lisa Klemms, Jochen Läufgens und Markus Kramer. Sounddesign Marin Rulfs. Grafik Kirsten Meyer. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.